N.I. Sequoia, geboren als Billy Ray Walden, kurz Sequoia, war im Februar 1992 in Kalifornien in erster Instanz zum Tode verurteilt worden. Zur Last gelegt wurden ihm Mord, Vergewaltigung und Einbruch, die er während weniger Tage im Dezember 1985 in San Diego begangen haben soll. Der Cherokee genoss bis zum Zeitpunkt seiner Verurteilung den Ruf eines Esperanto-Sprachspezialisten. In den 1980er Jahren hatte er in der US-Marine im Südpazifik und in Europa gedient. Seine Schweizer Ehefrau Brigitta Sequoia vermutete, der Prozess sei politisch motiviert, weil sich ihr Mann als Aktivist für die Rechte der indigenen Bevölkerung Nordamerikas eingesetzt hatte. Nach dem Urteil brachte sie den Fall an die Öffentlichkeit. Auch das Magazin von Amnesty International Schweiz berichtete darüber. Fast 29 Jahre später sitzt Sequoia immer noch in der Todeszelle des kalifornischen Staatsgefängnisses San Quentin und wartet auf seine Berufungsverhandlung. Ob er die ihm vorgeworfenen Verbrechen verübt hat, ist umstritten. Ich kann nicht beweisen, dass er unschuldig ist, sagt Claudio Marinucci. Unbestritten ist jedoch, dass der Angeklagte seinen Prozess verlor, weil er sich als juristischer Laie selbst vor Gericht vertrat. Die Staatsanwaltschaft hatte weder forensische Beweise noch ein Motiv, stützte sich aber auf gestohlenes Eigentum, das in Sequoias Auto gefunden wurde, und auf fragwürdige Zeugenaussagen. Global vernetzt. Nachdem Claudio Marinucci auf den Fall aufmerksam geworden war, traf er sich mit Frau Sequoia und gründete gemeinsam mit weiteren Freiwilligen die Organisation FOSTERS, Friends of Sequoia Team Research Switzerland, um die gesetzlichen Rechte Sequoias zu schützen. FOSTERS konnte eine Zusammenarbeit mit humanitären Institutionen etablieren und Entscheidungsträger davon überzeugen, den Fall Sequoia kritisch zu untersuchen. Dann aber ging es nicht mehr richtig vorwärts und Claudio Marinucci war schon fast bereit, die Sache abzuschließen. In den Ferien auf Elba traf er jedoch zufällig einen britischen Anwalt, der den Kontakt zu einer weltweit renommierten Menschenrechtsorganisation herstellte, zum Bar Human Rights Committee, BHRC. Später kam auch noch die kalifornische Organisation HRA ins Spiel. Philip Sepsford von BHRC erwies sich als Schlüsselfigur, um die Anliegen von FOSTERS zu unterstützen. Er war jahrelang der einzige Anwalt, mit dem Sequoia in Kontakt stand, und er stellte den Fall Connie de la Vega vor, einer Professorin für internationales Recht an der Universität von San Francisco. Außerdem arbeitete FOSTERS mit dem Office of the State Public Defender zusammen, einer staatlichen Institution, die Angeklagte in Berufungsverfahren gegen die Todesstrafe unentgeltlich vertritt. Sie legte im November 2012 Berufung beim zuständigen Gericht in Kalifornien ein. Eine Entscheidung wird voraussichtlich nicht vor 2023 fallen, mehr als 30 Jahre nach dem erstinstanzlichen Todesurteil Sequoias. Er trug selbst in keiner Weise zu den Verzögerungen bei. Das Gericht hat die Akten nachlässig geführt. Es gab Wechsel unter den Pflichtverteidigern und die Stadt San Diego hat bereits zugegeben, fahrlässig gehandelt zu haben, weil wesentliche Prozessunterlagen verschwunden sind. Das Todeszellenphänomen. Die verzögerte Hinrichtung, die jahrelange Bedrohung durch das Todesurteil und die schweren Haftbedingungen im Todestrakt haben psychologische und körperliche Auswirkungen auf zum Tode Verurteilte. Dieses Death Row Phänomen hat zu rechtlichen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Todesstrafe geführt. Denn eine Hinrichtung nach anhaltender Verzögerung unter schweren Haftbedingungen stelle eine grausame und unmenschliche Bestrafung dar, argumentierten manche Menschenrechtsorganisationen. Im Laufe der Jahre haben sich Sequoias Gesundheitszustand und seine psychische Verfassung verschlechtert. Er hat zunehmend Wahnvorstellungen und äußert starkes Misstrauen gegenüber seinen engsten Unterstützern. Zuletzt gab es jedoch Anzeichen für eine Besserung. Ich habe ihn im Oktober 2019 zum 14. Mal besucht, erzählt Claudio Marinucci. Jeden Besuch gehen viele Formalitäten voraus und es ist keine leichte Sache, in San Quentin einen zum Tode Verurteilten gegenüberzutreten. Beim ersten Mal bin ich fast ohnmächtig geworden, denn ich traf Sequoia in einem großen Raum, wo sich viele zum Tode Verurteilte und ihre Besucher befanden. Bei meinem letzten Besuch wirkte er entspannter. Ich glaube, er hat zu einer Art Frieden mit seiner Situation gefunden. Wann Marinucci Sequoia das nächste Mal besuchen kann, ist wegen der Corona-Pandemie noch völlig unklar. Ein Meilenstein. Im Februar 2007 hatte Professorin Conny Della Vega den Fall Sequoias vor die Interamerikanische Menschenrechtskommission gebracht. 2020 befasste sich die Kommission abschließend damit und entschied zugunsten des Verurteilten. Sie befand nicht nur, dass das Recht auf ein Gerichtsverfahren ohne Verzug verletzt worden sei, sondern kam auch zu dem Schluss, dass die USA Sequoias Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, sein Recht auf ein faires Verfahren, sein Recht auf Berufung, sein Recht auf Schutz vor willkürlicher Verhaftung sowie sein Recht auf ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt habe. Die Kommission empfahl den USA, das Todesurteil in eine Haftstrafe umzuwandeln und schlug ein Hinrichtungsmoratorium für die gesamten amerikanischen Staaten vor. Die Entscheidung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission stellt einen Meilenstein dar, was die Anerkennung des Death Row-Phänomens als unmenschliche und unwürdige Behandlung betrifft. Sie bedeutet nicht nur Hoffnung für Sequoia, sondern auch für viele andere zum Tode Verurteilte in den USA. Sarah Bachelet ist ein Fosters-Mitglied. Xenia Rifkin ist eine Rechtsanwältin, Mitglied der Menschenrechtskommission des Genfer Anwaltsverbandes und der Subgruppe für die Abschaffung der Todesstrafe. Sie war von 2011 bis 2015 im Vorstand von Amnesty Schweiz.
Sie hörten einen Artikel aus der Zeitschrift Amnesty Journal, im Internet erreichbar unter www.amnesty.de. Ihre Sprecherin war Kerstin Lander. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags erscheint der Artikel hier als Podcast und in der Blindenhörzeitschrift Amnesty Journal. Informationen und ein Bestellformular zu Amnesty Journal akustisch erhalten Sie unter www.com-in.de/47/amnesty-journal.